Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Der weltweit wichtigste queere Filmpreis, das ist der Teddy Award der Berlinale. Heute Nacht wird in der Berliner Volksbühne das 40. Jubiläum des Teddy gefeiert und wir sind mit dem Ü-Wagen dabei. Außerdem schauen wir am letzten Wettbewerbstag der Berlinale auf amerikanisches Independent-Kino. Seit heute ist eine neue überregionale Zeitung auf dem Markt, die Ostdeutsche Allgemeine, herausgegeben von dem umstrittenen Verleger Holger Friedrich. Ich wollte mir heute in meinem Westberliner Kiez ein Exemplar holen und siehe da, ausverkauft. Man hatte 5 Stück bestellt, morgen gäbe es Nachschub. Der Historiker Sascha Ilko Kowalczuk lässt an dem neuen Blatt allerdings kein gutes Haar. Die 76. Berlinale nähert sich ihrem Ende. Heute Nacht feiert aber erstmal noch einer der wichtigsten und schillerndsten Preise des Festivals, runden Geburtstag. Der Teddy Award wird 40. Was 1987 als kleine Underground-Party begann, ist heute der weltweit bedeutendste queere Filmpreis. Die große Jubiläumsgala in der Berliner Volksbühne ist noch in vollem Gang und für uns ist Gesa Ufer dabei. Hallo Gesa.
Hallo Britta, grüß dich.
Wie feiert die Community diese 40. Teddy-Gala? Wie ist die Stimmung in der Volksbühne?
Ja, es ist diese unglaubliche Mischung aus, wir lassen uns nicht unterkriegen und eben schierer Lebensfreude. Die Volksbühne platzt aus allen Nähten und es gibt diese typische, ganz eigene Berlinale Teddy-Mischung, möchte ich sagen. Da stehen also die großen Arthouse-Regisseure neben den Drag-Queens der Berliner Szene, Aktivistinnen neben internationalen Stars. Man spürt heute Nacht ganz stark auch den Stolz auf das, was in diesen 40 Jahren aufgebaut wurde.
Neben der Jubiläumsfeier, die hören wir jetzt gerade noch nicht, aber vielleicht ein bisschen in den O-Tönen, weil du bist im Ü-Wagen draußen
ganz
vor der
genau.
Volksbühne. Daneben wurden ja auch die Preise für die aktuellen Filme dieses Jahres vergeben. Wer hat sich da über einen Teddy freuen können?
Ja, also die Gala ist gerade erst zu Ende gegangen und die Bären bzw. die Teddys, die sind jetzt alle aus dem Sack. Der Teddy für den besten Spielfilm, der geht an Ivan und Adum des spanischen Regisseurs Ian de la Rosa. Das ist eine unheimlich zärtliche, aber auch harte Geschichte über die Liebe zwischen einem Transmann und einer spanisch-marokkanischen Frau, die in den riesigen Gewächshäusern Südspaniens arbeiten. Ein Film, der Transidentität ganz klug mit Arbeitskampf verwebt. Beim Dokumentarfilm, da hat Barbara Forever von Brady O'Connor gewonnen, eine wunderbare, aus Archiven kollagierte Hommage an die verstorbene lesbische Filmpionierin Barbara Hammer. Und den Kurzfilm Teddy, den hat sich Taximoto von Gael Camilindi gesichert. Darin geht es um Zensur in Ruanda und den Versuch, trotzdem queere Liebesgeschichten zu erzählen. Also ich glaube wirklich, man kann sagen, das war ein ganz starker Jahrgang.
Außerdem gibt es immer den Special Teddy Award für ein Lebenswerk und der geht diesmal an die französische Filmemacherin Céline Sciamma. Wie war da die Reaktion im Saal?
Ja, ich würde sagen, größte Begeisterung, Ovationen. Céline Sciamma ist sowas wie die Meisterin des Female Gaze, also des weiblichen Blicks im Kino, mit Filmen wie Porträt einer jungen Frau in Flammen, Tomboy oder Petite Maman hat sie wirklich Sehgewohnheiten revolutioniert. Man kann sagen, es geht ihr immer um Solidarität, es geht um die Aufhebung von Machtgefällen und natürlich um das weibliche Begehren. Und sie stand vorhin auf der Bühne sichtlich berührt von diesem Ehrenpreis und hat in ihrer Rede nochmal die Kraft des queeren Kinos beschworen, als es einen sehr lustigen Moment gab. Wir hören mal rein.
We live in capitalism. Its power seems inescapable, but then so did the divine rights of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. End of an amazing quote.
Wir leben in Zeiten des Kapitalismus und seine Kraft scheint unüberwindbar, aber alles, was menschliche Macht bedeutet, kann wiederum von Menschenhand überwunden werden. Und genau in dem Moment platzte also dieser Luftballon über ihr und es schien wirklich so wie so ein Ausrufezeichen höherer Mächte. Das war sehr lustig und wurde hier mit großem Applaus bedacht.
Los ging's vor 40 Jahren mit einem Plüschbären als Auszeichnung für queeres Kino. Hat sich vielleicht Rosa von Braunheim ausgedacht, würde jedenfalls zu ihm passen. Inzwischen ist das eine Bronzestatue, die nach einer Comiczeichnung von Ralf König entworfen worden ist. Weiß man denn eigentlich noch, wer damals auf diesen Namen gekommen ist? Teddy?
Ja, das weiß man sehr genau. Und zwar war der Teddy eine Idee vom langjährigen Panoramachef Wieland Speck, dem Teddy-Daddy, wie er hier auch liebevoll genannt wird. Wieland Speck hatte nämlich in den späten 70er Jahren in San Francisco studiert und er war völlig baff, dass er dort im Stadtteil Castro sozusagen eine schwule Mehrheit vorfand. Und dort genau kam er dann auf die Idee für den Teddy, hat er im Interview gesagt.
Und du hattest in dem Viertel, in dem Castro-Viertel, eben die richtige Bevölkerung auf der Straße. Und da hat sich dann auch der Clone herausgebildet. Also das war eine Uniform unter Schwulen. Das haben natürlich nicht alle getragen. Viele fanden es auch schrecklich. Aber trotzdem, es gab eine Mehrheit, die rannte mit karierten Hemden rum, mit Rucksack und an diesem Rucksack baumelte in 80% der Fällen ein kleiner Teddy. Das war sicherlich schon mal ein Aufhänger. Und dann die andere Sache ist natürlich, der Teddy ist für die meisten Menschen auf der Erde, kann man so sagen, der erste Bettgenosse. Das gefiel mir natürlich auch gut. Und hey, es gibt die goldenen und die silbernen Bären. Also wenn die Kinder kriegen könnten, wäre es wahrscheinlich auch sowas wie ein Teddy.
Also gerade das mit dem ersten Bettgenossen, das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Und Wieland Speck war natürlich hier auch heute da und wurde entsprechend gefeiert. Er ist wirklich natürlich bis heute einer der ganz großen Wegbereiter dieser Teddy Awards.
Der Teddy war ja von Anfang an eben nie nur einfach ein Filmpreis, sondern immer auch ein eminent politisches Statement. Wo steht das queere Kino heute?
Ja, das ist völlig richtig und das darf man auch bei all dem Glamour, den wir heute Abend hier wieder so erleben, überhaupt nicht vergessen. Für viele queere Filmemacherinnen und Filmemacher gerade aus dem globalen Süden oder auch aus autokratischen Regimen ist das hier auch wirklich bei den Teddy Awards ein extrem wichtiger Schutzraum. Der Teddy bringt Menschen aus Ländern zusammen, in denen es wahnsinnig schwierig oder mitunter sogar lebensgefährlich ist, als queerer Mensch überhaupt zu überleben. Und gerade in der heutigen Zeit, darauf haben eigentlich alle Rednerinnen und Redner heute aufmerksam gemacht, in der es weltweit wieder einen massiven Backlash zu erleben gibt, ist diese Solidarität für die queere Community überlebenswichtig. Der Gewinner des Teddys für den besten Spielfilm, der Ian de la Rosa, der hat das in seiner Dankesrede auch mal noch einmal sehr eindrücklich beschrieben, wie sehr er daran glaubt, dass die Liebe die einzige Kraft ist, die am Ende alles retten wird.
We believe in the power of cinema. In the power of cinema as an act of love and political resistance. So may call that naive, but I still believe that love and films can change the world.
Also er glaubt fest daran, dass die Liebe die Welt verändern kann. Und er, hat er dann auch ausgeführt, wolle mit seinen Filmen wirklich alle umarmen, nicht nur die queere Community. Und das hat er unter viel Applaus gesagt. Und das war dann auch fast schon sowas wie die Überleitung für die Party, die jetzt steigen wird. Denn die Musik wird jetzt da drin langsam lauter gedreht. Man hört hier schon deutlich die Bässe wummern bei uns im Ü-Wagen. Und ich denke, es wird eine wahrscheinlich doch sehr, sehr lange, sehr tanzbare Nacht hier in Berlin.
Na dann mal los. Gesa Ufer, live von der 40. Teddy Award Gala aus der Berliner Volksbühne. Danke für die Eindrücke und feier noch ein bisschen mit.
Vielen Dank.
Und wir bleiben noch auf der Berlinale. Große Hollywood-Filme laufen dort schon lange nicht mehr im Wettbewerb, auch nicht unter der amerikanischen Festivaldirektorin Trisha Tuttle. Aber es gab drei unabhängige US-Produktionen im diesjährigen Wettbewerb und gleich zwei davon heute, am letzten Tag, vor der Vergabe der Bären. Sprechen wir also über Yo, Love is a Rebellious Bird. Das ist eine Art Hybridfilm aus Dokumentarfilm und Puppenanimation. Und Josephine, ein schon auf dem amerikanischen Sundance Festival gehyptes Drama um ein 8-jähriges Mädchen, das in einem Park Zeugin eines Verbrechens geworden ist. Jörg Taschmann ist für uns im Berlinale Studio am Potsdamer Platz. Hallo.
Ja, hallo.
Hat sich Trisha Tuttle mit dem Doppel amerikanischer Independent-Filme jetzt das Beste zum Schluss aufgehoben?
Also ich finde leider nein. Dazu fand ich dann beide Filme einfach nicht stark genug. Wobei mich der sehr viel kleinere Experimentalfilm Yoda noch eher überzeugt hat, als der immerhin mit dem Hollywood-Star Channing Tatum aufwartende Josephine. Die beiden Filme haben allerdings thematisch wenig gemeinsam, sind allerdings jeder auf seine Weise mehr oder weniger überambitioniert, formal teilweise unausgegoren. Ich finde sie manchmal auch problematisch und sogar teilweise fragwürdig, was die Form der Filme angeht.
Dann schauen wir uns das genauer an, bleiben bei Josephine, dem 8-jährigen Mädchen. Die soll in einem Strafprozess aussagen. Was für ein Verbrechen hat sie denn gesehen?
Also Josephine geht mit ihrem sportbegeisterten Vater, den Channing Tatum, sehr überzeugend als so einen einfachen, geradlinigen Mann aus der Arbeiterklasse verkörpert, jeden Sonntag joggen. Und als sich das Mädchen in der Nähe einer öffentlichen Toilette mal so versteckt, da wird sie Zeugin, wie ein Mann eine Frau aus der Frauentoilette zerrt, sie bewusstlos schlägt und vergewaltigt. Und nun stellt sich natürlich für die Eltern des Mädchens die Frage, wie sie mit ihrer Tochter über dieses schockierende Erlebnis reden. Und das interessierte die Regisseurin Beth de Araujo auch in einem größeren Kontext, wie sie anlässlich der US-Premiere beim Sundance Festival in Interviews erklärte.
Anything that makes people talk about it more, I think is helpful. Like Chan was saying, I think because it's such an uncomfortable conversation to talk about that it is so hard to even say the word rape because it's such a heavy word that people don't talk about it, which only perpetuates victims and survivors to sort of struggle with it and kind of cope with it completely on their own and isolated.
Ja, alles, was dabei hilft, dass mehr über das Thema gesprochen wird, finde ich hilfreich. Wie Channing Tatum sagte, ist es uns so unangenehm, darüber zu sprechen, überhaupt das Wort Vergewaltigung auszusprechen, weil es ein so harter Begriff ist. Und wenn Menschen nicht darüber sprechen, führt es eben dazu, dass Opfer und Überlebende weiterhin damit zu kämpfen haben und mit ihren Traumata allein und isoliert damit fertig werden müssen.
Wird denn dieses Verbrechen auch gezeigt? Und wenn ja, wie wird es gezeigt?
Ja, es ist schon eine sehr, sehr schockierende Szene, die mich auch ein bisschen irritiert hat, wie sie inszeniert wurde, weil man sieht es zunächst aus der Perspektive des Mädchens, die an einer gewissen Entfernung oben so auf einer Anhöhe sitzt und dann ist es eine totale und dann am Ende gibt es dann plötzlich eine Großaufnahme auf das Gesicht des Täters und des Opfers, die dann das Mädchen sehen, die aber eigentlich viel zu weit entfernt ist für diese Großaufnahme und im Übrigen finde ich diese Szene auch zu explizit und zu hart und ist dann eben formal auch völlig inkonsequent und später vermag dann ihre Regisseurin für vieles, was in diesem Mädchen vorgeht, wie ich finde, keine adäquaten Bilder zu finden. Immer wieder sieht Josephine dann plötzlich den Täter in ihrem Zimmer sitzen, in ihrem Haus und das ist dann auf Dauer wirklich sehr plump, realistisch und unglaubwürdig. Und dann kommt noch eine sehr demonstrative Musik hinzu und eine Handkamera, die so im Stil eines Kinos von Ken Loach oder Mike Lee agiert. Aber mitunter gibt es dann eben auch Tagträume oder Albträume, aber insgesamt finde ich den formal sehr manipulativ.
Formal also schwierig, aber inhaltlich ist es ja eigentlich ein starkes Thema. Ist es trotzdem ein Film, der einen fesselt?
Durchaus. Also das ist schon ein Film, der einen auch mitnimmt. Vor allem, wenn es um diese Szenen zwischen Vater und Tochter geht. Das, finde ich, ist gut gelungen. Denn dieser Vater, der ist doch ein bisschen einfacher. Und er sagt seiner Tochter auch, dass er mit Wörtern nicht so gut umgehen kann. Und er will sie stark machen, eben durch Sport, durch Selbstverteidigung. Und diese körperliche Anstrengung, sagte, das gibt ihm so seinen inneren Frieden. So will er seine Tochter erziehen. Die Mutter geht da ein bisschen einen anderen Weg. Die ist auch irgendwie traumatisiert. Das wird aber nicht so genau ausgesprochen, aber doch ziemlich angedeutet. Aber ich fand insgesamt diese Mutterrolle klischeehafter geschrieben, schon so vom Drehbuch her. Dann gibt es so ein paar Leerstellen. Also dieses Mädchen wird zum Beispiel überhaupt nicht psychologisch betreut oder vorbereitet auf diesen Prozess, dann von einer sehr fiesen Anwältin durch so ein Kreuzverhör gequält. Und dann ist dieser Film insgesamt trotz guter Momente und obwohl dieses Thema natürlich wichtig ist, weil in den USA wird jede vierte Frau vergewaltigt, also es ist schon wichtig, darüber zu reden natürlich, aber er ist dann trotz guter Momente, finde ich, insgesamt ein bisschen zwiespältig.
Kommen wir zum zweiten amerikanischen Independent-Film im Berlinale Wettbewerb. Wer ist diese Frau mit dem titelgebenden Namen Yo?
Ja, also diese Protagonistin des Films ist eigentlich schon 10 Jahre tot, wurde aber eben von der Regisseurin Anna Fitch, die sehr eng mit ihr befreundet war, noch zu ihren Lebzeiten jahrelang mit der Kamera begleitet. Und nach dem Tod, den die Regisseurin sehr mitgenommen hat, von Yolanda, eben Yo, die eine gebürtige Italo-Schweizerin war, die in die USA ausgewandert ist, 4 Kinder bekam, sich irgendwann in den 60ern von ihrer Familie getrennt hat und der Geld und materielle Werte nie etwas bedeutet haben, dafür hat sie ganz viel Hasch geraucht. Also da hat dann die Filmemacherin, die eine Künstlerin ist, so eine 1:3-Version dieses kleinen Häuschens von Jo nachgebaut und Jo als Puppe geschaffen. Und das sieht man dann auch in animierten Szenen. Das ist dann so ein Wechsel zwischen Dokumentaraufnahmen und diesen animierten Szenen, wo Jo eine Puppe ist.
Jetzt haben wir anfangs gehört, dass der Film auch nicht wirklich überzeugend ist. Warum nicht?
Ja, also diese Mischung aus diesen dokumentarischen animierten Szenen, die hat was Charmantes. Aber problematischer finde ich, wie die Filmemacherin in den Dokumentaraufnahmen diese sehr alte Frau, die ist ja am Ende fast 90, eben filmt. Sie geht sehr nah ran, man sieht wirklich jede Falte und dann auch diesen sehr ausgemergelten Körper, teilweise auch halbnackt und ein kranker Körper halt. Und da finde ich, da fehlt diesem Film einfach auch so eine Distanz. Also das muss ich nicht so aus der Nähe sehen. Das finde ich ein bisschen schade.
Heute war also der letzte Tag des Wettbewerbs. Anfangs hatten viele den zweiten Jahrgang unter Trisha Tuttle stärker eingeschätzt als den ersten. Hat sich das denn bestätigt?
Ja, ich finde schon. Also dieser Wettbewerb war besser, ausgewogener und auch was die vielen Genres betrifft, überzeugender als vergangene Jahrgänge. Da waren schon schöne, sehenswerte Filme dabei. Mir ist natürlich aufgefallen, dass in dieser Ära nach Carlo Chatrian plötzlich keine französischen und italienischen Filme mehr laufen. Auch aus Osteuropa kam gar nichts, was ich ein bisschen schade finde. Gerade in Ungarn beispielsweise hat sich in den vergangenen Jahren eine sehr starke Independent-Szene gezeigt, die unabhängig vom Orbán-Regime schöne Filme produziert. Aber insgesamt war das schon ein ordentlicher Jahrgang und immerhin lief ja mit At the Sea dann ein Film des ungarischen Filmemachers Kornél Mundruczó und das war für mich der dritte und beste amerikanische Independent-Film des Wettbewerbs.
Jörg Taschmann über die US-Independence im Wettbewerb der Berlinale. Danke für heute.
Sehr gerne.
Morgen senden wir dann nochmal unser Filmmagazin Vollbild ab 14.30 Uhr von der Berlinale. Und nach der Verleihung der Goldenen und Silbernen Bären am Samstagabend gibt's das finale Update hier in Fazit. Leise kommt sie nicht daher, die Erstausgabe der neuen Zeitung Ostdeutsche Allgemeine. Unter der Überschrift Vorsicht, Freiheit ist ein großes Megafon auf uns gerichtet. Darunter wird die Richtung formuliert. Der Staat traut den Menschen nicht mehr zu, für sich selbst zu entscheiden. Er will sie vor Meinungen, Medien und Parteien schützen. Das gefährdet die Demokratie, so das Zitat. Gegründet und herausgegeben wird die Ostdeutsche Allgemeine von keinem Unbekannten, von dem IT-Millionär Holger Friedrich, gebürtiger Ostberliner und der Mann, der bereits 2019 den Berliner Verlag gekauft hat, zu dem unter anderem die Berliner Zeitung gehört. Nun will er mit einer überregionalen ostdeutschen Zeitung eine publizistische Lücke schließen. Mit welchem Angebot? Das lassen wir von dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk einordnen. Er forscht und veröffentlicht vor allem zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Guten Abend, Herr Kowalczuk.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Das heißt, die neue Ostdeutsche Allgemeine will dem Osten eine neue Stimme geben. Ich bin etwas über die Formulierung eine neue Stimme gestolpert. Welche Stimme und auch welche Stimmungen greift diese erste Ausgabe auf? Wie ist Ihr erster Eindruck?
Also diese neue Zeitung ist eine Mogelpackung. Also mein erster Eindruck ist ohne jede Überraschung, dass die Berliner Zeitung, die ich Berlinskaja Prawda mit guten Gründen nenne, erscheint jetzt als Ostdeutsche Allgemeine Zeitung in einer überregionalen Variante. Gibt sich Meinungsplural, aber tatsächlich werden Narrative verbreitet, die dem Kreml fallen werden. Ich habe heute irgendwo gelesen, im Kreml werden die Sektkorken knallen. Den Eindruck habe ich auch. Es wird die DDR verharmlost und verniedlicht. Wahrscheinlich wird Egon Krenz demnächst dort eine Kolumne bekommen, das würde gut passen. Das ist ja auch ein guter Freund von Holger Friedrich. Und im Übrigen kann ich mich nur wundern, und ich mache jetzt gerade bei Ihnen mit, aber ich muss es trotzdem sagen, was für ein Bromborium um dieses Propagandablatt gemacht wird in allen deutschen Medien. Ist heute gewissermaßen kostenfrei eine Werbeveranstaltung für dieses Blatt abgelaufen. Ich weiß nicht so genau, warum, denn schon dieses Titelblatt vom heutigen Tage zeigt ja, worum es geht. Der Holger Friedrich will eine Meinung haben und niemand fragt, niemand, mit was für einer Kompetenz dieser Tech-Millionär, dessen Vorbilder Leute sind wie Elon Musk und Zuckerberg und andere, der es bloß noch nicht zum Milliardär geschafft hat, sondern erst nur zum Tech-Millionär, mit welcher Kompetenz der das eigentlich macht. Das wird alles nicht hinterfragt, weil leider es auch in unserem Land so ist, wer Millionen hat, scheint Recht zu haben und darf machen, was er will und wird irgendwie nicht hinterfragt. Ja, Sie hören richtig, mich ärgert das sehr.
Ja, das hört man deutlich heraus. Unter der Überschrift Unser Versprechen heißt es, eine neue Zeitung braucht einen klaren Kurs. Den scheint es ja zu geben.
Ja, der klare Kurs ist Kreml-Narrative. Am Sonntag erscheint in der Welt am Sonntag ein Interview mit Holger Friedrich, was man bereits jetzt nachlesen kann. Und das beginnt mit der Einführung. Sie kommen gerade aus Moskau zurück und ich finde, das passt wunderbar. Das ist auch so ein Interview von der Springer-Presse, die dem Friedrich jetzt zur Seite springen. Und da wird überhaupt nichts hinterfragt, was der da an Märchen erzählt und wie der da sein Selbstbild verbreitet. Tatsächlich haben ja investigative Journalisten längst herausgefunden, dass es wahnsinnig schwer ist, für Friedrich überhaupt Leute zu finden, die in seinem Blatt dort arbeiten wollen. Und wer sich ein bisschen in der Pressegeschichte auskennt, dem müsste eigentlich auffallen, dass hier ein Propagandatrick verarbeitet wird, der aus den 20er Jahren stammt und den Willy Münzenberg im Auftrag der Kommunistischen Internationale zu einer Blüte getrieben hat, nämlich, dass man eine ideologische Grundrichtung hat, dass man zur Destruktion der Gesellschaft beiträgt und das wohl verpackt zwischen Boulevardnachrichten, zwischen guten Informationen für den Lebensstil oder was man sich morgens kocht und auch durchaus ab und zu mal etwas drin hat in dem Blatt, was der eigentlichen Linie widerspricht, aber im Kern gewissermaßen ein Grundnarrativ verbreitet. Und dieses Grundnarrativ bei Holger Friedrich in all seinen Blättern heißt es, ob es nun die Weltbühne ist oder ob es die Berliner Zeitung ist oder der Berliner Kurier oder eben jetzt die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, gegen den westlichen liberalen Verfassungsstaat, gegen die westliche liberale Lebenskultur, für das russische Narrativ. Es wird demnächst auch das chinesische noch hinzukommen und das alles auf einem Niveau, was massenkompatibel ist. Ich glaube übrigens nicht, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird.
Es gibt unter anderem auch ein großes Interview mit Sachsens CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und ein Porträt von AfD-Chef Tino Chrupalla. Als Titelgeschichte wird unter der Überschrift Die stille Zensur die Bundespressekonferenz sehr kritisch betrachtet. 40.000 Exemplare hat die erste Ausgabe. Und Herausgeber Holger Friedrich sagt ja, er will damit eine publizistische Lücke schließen mit Blick auf die Medienlandschaft in Ostdeutschland. Gibt es diese Lücke?
Naja, man muss schon feststellen, dass natürlich die Medien in westdeutscher Hand sind und zwar seit Jahrzehnten, was erhebliche Auswirkungen auf die Publizistik über Ostdeutschland hatte und über die Berichterstattung. Da ist sehr viel schiefgelaufen. Das hat sehr viel auch zum Unmut in Ostdeutschland beigetragen. Nur diese Lücke wird nicht geschlossen durch so ein Propagandablatt. Sie haben das Interview mit Ministerpräsident Kretschmer erwähnt, der da sozusagen seine altbekannten Thesen durch die Welt schleudert, der dieser Zeitung ein Interview gibt als Ministerpräsident, ohne genau zu wissen, was das eigentlich für eine Zeitung ist und obwohl bekannt ist, wer Holger Friedrich ist. Da wird ein Porträt über Chrupalla und über andere AfD-Menschen gezeichnet, ich nenne die übrigens Faschisten, als wären das sozusagen die guten Bürger von nebenan wären, die so ein bisschen enttäuscht sind und nun wollen sie irgendwie was anders machen. Da geht es nicht um Faschismus, da geht es nicht um Rassismus, da geht es nicht um ihre Russland, um gar nichts. Und dann einer der Höhepunkte, dieser Warwick, der da von Russia Today kommt, sozusagen eine ganz besondere Kreml-Schleuder seit Jahren, jeder in der Szene weiß das. Und der ist nun sozusagen einer der Chefkorrespondenten in dieser Zeitung, also gewissermaßen Putins Mann mitten in Friedrichs Zeitung. Und dann gibt es auch noch übrigens einen schönen anderen Essay von jemand, der im Ruhrgebiet oder irgendwo in Westdeutschland groß geworden ist, um die 40 ist. Und der die ideologische Grundrichtung von Friedrich erfüllt. Der sagt nämlich, ich möchte Ossi werden. Holger Friedrich hat schon seit Wochen in den sozialen Medien verbreitet, Ostdeutsch ist keine Frage der Herkunft, sondern es ist eine Frage der Haltung. Und er macht also sozusagen Identitätspolitik, identitäre, reaktionäre Politik. Und dieser Typ, der da also Ossi werden
will. Nennen wir ihn ruhig beim Namen, Christian Baron, vorher Journalist bei der Wochenzeitung Der Freitag.
Der erklärt nun, dass die DDR der sozialere Staat war, der bessere Staat war und deswegen möchte er Ossi werden. Also da wird auch dieser Zirkelschluss wieder betrieben, den ja Holger Friedrich immer wieder betreibt, dass die DDR irgendwie das bessere Land war und deswegen möchte er ja auch zum Bundespräsidenten eingeladen werden und dann Egon Krenzer an seiner Seite mitnehmen. Also ja, was soll man dazu sagen? Eigentlich, wenn wir alle verantwortungsvoll damit umgehen würden, würden wir das alle beschweigen und abwarten, bis das sozusagen irgendwie wieder im Nirvana verschwindet. Wir machen das Ding größer, als es jemals hätte werden dürfen.
Chefredakteur ist Dorian Spargans, geboren in Duisburg. Er war vorher bei der Wochenzeitung Der Freitag, wie viele andere Kollegen auch. Also mit dem Freitag gibt's ja schon eine überregionale Zeitung.
Na gut, das ist keine Tageszeitung. Es ist eine Wochenzeitung von Jakob Augstein. Jakob Augstein und Holger Friedrich verstehen sich ja auch sehr gut. Dorian Bargans ist ja ein relativ junger Assistent gewesen von Augstein, der dann nun jetzt gelandet ist, der eben offenbar auch in das Konzept, in das identitäre Konzept von Holger Friedrich passt, dass man Ostdeutscher werden kann. Und Bargans wird das offenbar nach dieser Sicht, da muss man mal abwarten. Ich kenne ihn vom Freitag und fand ihn da eigentlich gar nicht schlecht. Aber gleichwohl, der Freitag hat ja auch schon länger so eine merkwürdigen Tendenzen, wenn man sich in der letzten Ausgabe das Interview mit Jana Hensel durchgelesen hat. Das hätte sozusagen auch in der Zeitung von Holger Friedrich erscheinen können, wobei Holger Friedrich nun in diesem von mir erwähnten Interview in der Welt am Sonntag scharf gegen Jana Hensel wütet, und zwar deshalb, weil bei allen merkwürdigen Dingen, die Frau Hensel so von sich gibt, sie aber eine klare Position gegen die AfD hat. Und das genau hat Holger Friedrich nicht. Holger Friedrich ist nicht nur ein Verbreiter von Kreml-Narrativen, sondern auch ein Steigbügelhalter der AfD und übrigens auch von Sarah Wagenknecht, die sicherlich demnächst in dieser Zeitung auch noch eine große Rolle spielen wird.
Die Ostdeutsche Allgemeine unterscheidet sich auch dadurch, dass ihr Hauptsitz nicht in Berlin ist, sondern in Dresden. Es wird wohl eine Kulturredaktion in Weimar geben, eine Wirtschaftsredaktion in Jena, außerdem 5 Regionalredaktionen in allen 9 Bundesländern. Das soll signalisieren, man will sehr nah dran sein, auch die Leserinnen und Leser stark mit einbeziehen. Haben die bisherigen überregionalen Zeitungen in Deutschland potenzielle Zielgruppen im Osten aus den Augen verloren?
Die hatten sie nie im Auge. Das ist das Problem. Keine der überregionalen Tageszeitungen, egal ob es die FAZ ist, die Süddeutsche, ob es die Taz ist, ob es die Zeit ist, der Spiegel, keine von diesen Zeitungen landete je im Osten und hat sich irgendwie dann auch kaum noch für den Osten interessiert. Die Zeit hat das dann eben versucht zu kompensieren mit dieser Beilage Zeit im Osten, die man zwar online sehen kann, die man aber auch nur im Osten kaufen kann. Das heißt, die meisten Menschen, die Zeit kaufen, wissen gar nichts von dieser Beilage. Ja, das ist natürlich alles auch ein Problem, dieses Sagens der Medienwelt bezogen auf den Osten. Aber gleichwohl muss man auch sagen, nochmal sozusagen, das hier ist nicht das erfolgsversprechende Projekt, was Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land stärken wird, sondern das ausgemachte Ziel dieser ideologischen Kampagne ist die Destruktion. Und Sie sehen auch sozusagen das darin, wie schwierig das ist für Friedrich, das alles umzusetzen. Ursprünglich sollte der Staat in Halle sein. Da sollte auch die Redaktion sitzen. Da hat man offenbar keine entsprechende Logistik bekommen, keine Leute. Deswegen sitzt das jetzt in Dresden. Wir werden das mal abwarten, wie die nächsten Ausgaben, gedruckten Ausgaben aussehen. Wenn Sie jetzt auf die Homepage gehen, die ziemlich voll ist mit vielen Artikeln vom Starttag heute, dann sind das fast alles durchweg Artikel, die schon vor Wochen oder vor Monaten sogar im Rahmen der Berliner Zeitung oder der Weltbühne erschienen sind, die da jetzt bei dem Relaunch mit einem Datum von heute neu eingestellt worden sind. Ich vermute mal, die haben auch Probleme, da hinterherzukommen.
Der Name Ostdeutsche Allgemeine ist in Fraktur geschrieben. Als Farben gibt es Schwarz, Weiß, Rot. Was soll das Erscheinungsbild ausdrücken?
Darüber ist ja schon vor Wochen intensiv diskutiert worden. Genau, was soll das ausdrücken? Die haben das alles sehr zurückgewiesen, dass das irgendwas mit der Reichskriegsflagge zu tun hat. Dann gab es heftige Debatten, ob nicht die Nationalsozialisten die Frakturschrift eigentlich verboten hätten, was sie übrigens nicht haben, sondern sie haben nur die Frakturschrift nicht mehr benutzt. Ja, und dann wird gesagt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ja auch so einen Kopf. Das mag alles sein, da hat es einen historischen Hintergrund. Ich glaube, dass das alles ein Zeichen dafür ist, wo das sozusagen eben nicht nur symbolisch, sondern inhaltlich hingehen soll. Ich halte das alles für kreuzgefährlich. Das Einzige, was einen da so ein bisschen beruhigen kann, ist der Umstand, dass Tageszeitung, und eigentlich bedauere ich das sehr, aber in dem Fall ist es dann vielleicht mal ganz gut, Printausgaben nicht mehr so angesagt sind, nicht mehr so en vogue sind, und insofern ist dieses Projekt vielleicht, wird nicht sehr erfolgsversprechend sein. Wobei man sagen muss, was die Berliner Zeitung, die hat einen Aspekt, den ich eigentlich ganz gut finde, nicht inhaltlich, aber von der Sache her, diese Open-Source-Geschichte, also wo wirklich die Leser in den Artikel einreichen können und selber publizieren können, das will man ja jetzt hier auch machen. Das ist ein Modell, was ich finde, da ist der Holger Friedrich nicht der Erfinder davon, aber der betreibt das sehr offensiv, was auch andere Zeitungen vielleicht viel stärker betreiben sollten. Und mir ist das vollkommen klar, das ist alles ein harter Kampf, aber gerade in den ostdeutschen Regionalzeitungen verschwindet viel zu viel hinter Paywalls. Da muss man halt vielleicht doch mal drüber nachdenken, wie man das anders machen kann. Ich erlebe das praktisch fast täglich, wenn ich irgendwo in Ostdeutschland Vorträge halte, wie im Landtag in Thüringen oder gestern im Kulturpalast in Dresden oder so. Und dann verschwindet das alles gewissermaßen hinter irgendeiner Bezahlschranke. Tja, das ist vielleicht nicht so optimal. Und das ist dann natürlich auch so die Stunde, wo dann praktisch Holger Friedrich mit seiner relativ großen Freizügigkeit dazwischen kommt. Nochmal, der hat sein Geld mit Tech-Sachen verdient und der will so ein Tech-Millionär werden wie seine Vorbilder in den USA. Da sollte man nicht vorwegschauen, was seine eigentlichen Ziele sind.
Scharfe Kritik an der ersten Ausgabe der Neuen Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung vom Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Kowalczuk.
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Nacht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gut 6 Jahre nach dem spektakulären Einbruch im grünen Gewölbe hatten Kriminelle offenbar einen weiteren Dresdner Kunstschatz im Visier. Diebe sollen es auf wertvolle Objekte der Porzellansammlung der staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Zwinger abgesehen haben. Demnach war der Diebstahl einer chinesischen Drachenvase und einer mehr als 1000 Jahre alten sehr seltenen Schale aus China geplant. Es soll Hinweise von ausländischen Sicherheitsbehörden gegeben haben, auch aus Frankreich, so unser Kunstkorrespondent Stefan Koldehoff.
Dieser angeblich geplante Einbruch in das Museum in Dresden steht in einer durchaus langen Reihe, die spätestens 2023 angefangen hat. Da ist in das Keramikmuseum in den Niederlanden in Leeuwarden eingebrochen worden. Im selben Jahr dann Museum für ostasiatische Kunst in Köln. Hildesheim ist chinesisches Porzellan gestohlen worden. Und dann im Herbst 2025 auch in Limoges. Und offenbar haben die Strafverfolgungsbehörden auf der Suche nach den Täterinnen und Tätern dort Hinweise bekommen, dass es ganz konkret auch Planungen für Dresden gibt.
Deutschlandradio Kunstkorrespondent Stefan Koldehoff. Die Sicherheitsvorkehrungen am Zwinger in Dresden wurden verstärkt. Ein seit mehreren Jahren für die Deutsche Welle in der Türkei tätiger Journalist ist verhaftet worden. Ein Gericht in Istanbul erließ gegen Ali Can Uludağ Haftbefehl wegen Präsidentenbeleidigung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Laut Deutscher Welle wurde Uludağ von etwa 30 Polizisten in Ankara festgenommen und abgeführt. Die größte türkische Journalistenvereinigung, Menschenrechtsaktivisten und die deutsche Bundesregierung forderten seine sofortige Freilassung. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Journalisten auch wegen der, Zitat, öffentlichen Verbreitung irreführender Informationen. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf einen etwa 1,5 Jahre alten Post auf der Plattform X. Darin habe Uludağ Maßnahmen der türkischen Regierung kritisiert, die mögliche Terroristen des Islamischen Staates freigelassen habe. Der Regierung habe er Korruption vorgeworfen. An der Berliner Schaubühne ist es zu einem Unfall mit einem Degen gekommen. Eine Zuschauerin wurde leicht verletzt. Während der Aufführung des Theaterstücks Richard III. Von William Shakespeare rutschte dem Schauspieler Lars Eidinger gestern Abend die Theaterwaffe aus der Hand. Der Degen glitt über die Bühne und eine Besucherin in der ersten Reihe wurde von dem Griff am Kopf getroffen, wie die Schaubühne mitteilte. Der Unfall passierte laut dem Theater in der letzten Szene, als der Protagonist Richard III. Mit einem Degen allein gegen seine Dämonen kämpft. Eidinger habe daraufhin die Vorstellung unterbrochen. Er entschuldigte sich und eilte zum Bühnenrand, um nach der verletzten Frau zu sehen, wie die Berliner Zeitung berichtete. Laut Schaubühne wurde die Zuschauerin von der anwesenden Theaterärztin versorgt. Rumänien wird 2028 Gastland der Frankfurter Buchmesse. Den offiziellen Ehrengastvertrag unterzeichneten der rumänische Kulturminister Andreas Demeter und der Direktor der Frankfurter Buchmesse Jürgen Boos in Bukarest. Boos erklärte Autorinnen und Autoren wie Mirsta Cărtărescu und Gabriela Adameșteanu würden weltweit gelesen und übersetzt. Vor Rumänien werden noch Tschechien in diesem Jahr und Chile im Jahr 2027 Gastländer in Frankfurt sein.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Der Franzose Philippe Ken war, bevor er Theaterregisseur wurde, bildender Künstler und Bühnenbildner. Und das sieht man seinen Inszenierungen auch deutlich an. Mit seiner Gruppe aus Schauspielerinnen, Bildhauern, Tänzerinnen und Musikern erschafft er seit über 20 Jahren bildstarke Abende. Irgendwo zwischen Theater und Installationen mit wenigen Worten und vielen philosophischen Gedanken. Eine lineare Geschichte, die sollte man nicht suchen. Am Berliner Hau, dem Theater Hebbel am Ufer, war heute die deutsche Erstaufführung von Philippe Kens neuer Produktion zu sehen mit dem kryptischen Titel Le Paradoxe de John. Eine Arbeit, die sich wohl auf eine seiner allerersten Inszenierungen bezieht, die damals durch 30 Länder getourt ist. Barbara Behrendt kommt für Fazit aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was hat es mit diesem merkwürdigen Titel auf sich? Paradox de John. Worum geht's?
Also die Geschichte ist eigentlich ganz simpel. Ein französischer Künstler lädt 4 internationale KünstlerInnen in eine Galerie ein, um kleine Performances zu entwickeln. Und dieser Galerieraum ist die ehemalige Wohnung von Serge. Und diesen Serge, den kann man eben aus dieser Arbeit von 2003 schon kennen, Le Effet de Serge. Ein einsamer Mensch, der seine Freunde wöchentlich in seine Wohnung einlädt, um so kleine Shows zu inszenieren. Und das waren damals wohl ganz poetische Fantasiewelten. Ich habe die Inszenierung damals nicht gesehen. Und in Erinnerung an diesen Serge, der, so heißt es, dann weitergezogen ist, sollen jetzt eben so ähnliche Performances in seinem Geiste entstehen. Und obwohl das aber mit keinem Wort gesagt wird, finde ich, denkt man bei dieser Huldigung an Serge, dass dieser Mensch womöglich nicht nur weitergezogen ist, sondern ja vielleicht auch gestorben, dass seine Erinnerung bewahrt werden soll. Und meine Interpretation wäre zu diesem Titel, dass er auch genau daher rührt. Also Le Paradoxe de John, das Paradox des Johannes, spielt, denke ich, auf das Johannesevangelium an und die Worte Jesu, dass man das Leben verlieren muss, um es zu gewinnen. Das ist die Geschichte vom Weizenkorn, das erst in den Boden fallen muss und sterben muss, um reiche Frucht zu bringen. Und womöglich musste eben auch erst dieser Serge vergehen, um jetzt diese KünstlerInnen und diese neue Kunst zu ermöglichen und weiterleben zu lassen.
Also die neue Kunst, die die Künstlerinnen und Künstler der Galerie entstehen lassen, wie sieht die aus? Was ist da auf der Bühne los?
Ja, so wie ich das eben beschrieben habe, klingt es ja sehr philosophisch, sehr existenziell, vielleicht auch traurig. Das ist es aber wirklich nur zum Teil. Das Schöne an diesem Abend ist, dass der die doch so arg beflissene, von ihrer kryptischen Kunst sehr überzeugte KünstlerInnengruppe in ihrer Abgehobenheit ganz liebevoll aufs Korn nimmt und dass es so ein Abend voller skurriler Situationskomik ist. Es wird wirklich viel gelacht, auch im Publikum. Dieser Galerieraum, das ist ein schlichtes Atelier, steht noch voll von den Stühlen von Serge und so Heliumgasflaschen, die man aber besser nicht anfasst. Der Künstler, der durch die Galerie führt, ist voller Ehrfurcht für diese Alltagsgegenstände und für die Kunstwerke, die hier jetzt eben auch schon von anderen KünstlerInnen installiert worden sind. Gut gefallen hat mir zum Beispiel der Holzstuhl, der in der Luft hängt an einem Seil und der den Titel trägt, die emanzipierte Zuschauerin. Und die 4 KünstlerInnen, die da jetzt dazukommen, ausgerüstet mit so ganz seltsamen Requisiten wie ein Fuchspelz und Schlittschuhe, die ziehen dann diesem Stuhl eine Plastikfolie an, stellen Stiefel darunter und nennen das Ganze die Zyste meiner Mutter. Also der Abend macht sich über die Kunstwelt schon ganz schön lustig. Dann steht da ein Tisch, Abdeckfolie herum und als jemand dann den Bereich betritt, ist große Panik, auf keinen Fall das Kunstwerk berühren. Und wie diese Gruppe da so ehrfurchtsvoll durch den Raum schreitet, hat das, finde ich, schon auch was von diesem absurden und surrealen Poesietheater von Christoph Marthaler. Und es hat eben auch großen Unterhaltungswert. Also Jasper, ein norwegischer Künstler, macht ein chemisches Experiment mit Wasserstoffperoxid, bei dem aus einem kleinen Baukasten dann so eine Schaumexplosion die halbe Galerie füllt. Dann wird ein Mikrofon in diesen Schaum gehalten und der gibt dann Töne von sich. Und dann heißt es, toll, wenn wir das vor Publikum machen, dann können die auch gleich sauber machen am Ende. Das könnte doch Teil der Performance sein. Das ist schon lustig.
Und es gibt noch eine Ebene, nämlich Gedichte der Französin Laura Vasquez. Die hat 2023 den Prix Goncourt für Lyrik erhalten. Wie werden diese Gedichte eingebunden?
Ja, die bringen dann wirklich nochmal diese philosophische, existenzielle Seite in den Abend, der doch sonst zu sehr an der Oberfläche bleiben würde. Also die sind wirklich wichtig. Das sind sehr schöne, aber nicht leicht zugängliche Gedichte. Da geht es um Vergänglichkeit, um Schmerz, Liebe, Körper, Erinnerung. Die werden über digitale Spruchbänder integriert, die dann immer dominanter werden. Und am Ende ist der Raum ganz schwarz und nur noch diese Worte leuchten. Es gibt aber auch eine kleine Performance, zu der die Worte, finde ich, besonders gut passen. Eine Künstlerin legt sich auf den Linoleumboden und bedeckt sich aber auch mit diesem Boden, sodass es aussieht, als würde sie vom Erdboden verschluckt werden. Und dazu spricht sie eben ein Gedicht. Hören wir mal, wir haben das jetzt übersetzt. In der Inszenierung ist es ausschließlich auf Französisch zu hören.
Mais la lumière pardonne aussi les plus grands tortionnaires. S'en vont vers la lumière, mais si tu...
Doch das Licht vergibt auch den größten Folterern. Sie gehen ins Licht, doch wenn du leidest, ist es das Licht, das dein Herz zerreißt. Wir gingen im Schnee und er liebte uns. Wir gingen im Gras und es liebte uns. Es wog nach unten wog nach oben. Wir gingen über den Boden und er liebte uns. Wir gingen durch Scheiße, sie liebte uns. Wir gingen in Scham, sie liebte uns. Wir schliefen nachts ein im Sex. Das Geheimnis spricht langsam, sein Kopf schmerzt. Die Wahrheit kann Kinder ertränken, alles ist gegeben. Der Tag ist nur eine Form unter vielen, vom Ende unserer Zeit.
Da hören wir, es folgt dann auch Schuberts Winterreise und da merkt man, dass der Abend die Kunst dann doch auch wieder feiert. Und dann daraufhin wird es aber auch wieder völlig grotesk, als dann die großen Gespenster in der Ecke des Raums, die sind so mit Decken verhangen, anfangen zu tanzen und Laute von sich zu geben. Also die Toten sind da auch unter uns.
Also mir ist ein bisschen schwindelig von dem Ganzen. Fügt sich das denn alles zu einem einheitlichen Abend? Oder einheitlich muss er ja nicht sein, aber fügt es sich zusammen?
So man das bei Philip Ken erwarten kann. Ja, also seine Arbeiten sind ja so eine Sache. Manchmal ist es wunderschönes, fantastisches Bildertheater und manchmal gleitet es total in die Banalität ab. Zuletzt habe ich einen Abend mit fliegenden Skeletten von ihm gesehen, der mir wirklich geradezu kunstgewerblich oberflächlich vorkam. Aber das ist jetzt wieder schon ein reicher, tiefsinniger, absurd komischer Objekttheaterabend, der natürlich keine klare Aussage trifft, sondern immer assoziativ bleibt. Aber der, finde ich, an ganz viele Themen rührt. Also von Kunst als dem einzigen wahren menschlichen Ausdrucksmittel, das dem Tod trotzt, vom Vergehen, von der Erinnerung, auch von Freundschaft und Kunstgemeinschaft natürlich. Und das schon mit einem hintersinnigen Humor, das fand ich doch sehr schön.
Barbara Behrendt über den neuen Theaterabend von Philip Ken im Berliner Hebbel am Ufer, dort nochmal zu erleben am Samstagabend. Danke, Barbara.
Gerne.
Wir haben es gestern hier in Fazit kurz gemeldet, doch die Geschichte ist so interessant, dass wir sie heute ausführlich erzählen wollen. Lange wurde über ein kunstvoll gestaltetes Gebäude in einem spanischen Pyrenäendorf spekuliert, ein um 100 Jahre altes Wohnhaus für Ingenieure einer Zementfabrik und Kohlemine. Jetzt steht fest, dass das Haus von dem berühmten Architekten Antoni Gaudí stammt, dem Baumeister der Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona, die ja auch gerade wieder im Gespräch ist. Also jetzt noch ein neues, anderes Reiseziel für Architekturfans. Spanien-Korrespondent Hans-Günther Kellner berichtet.
Das Chalet von Catlara mit seinem langen und hohen Gewölbe in Pobla de Lillet sieht ein wenig aus wie eine Kirche. Aber es ist ein Wohngebäude. 12 Fenster sind auf jeder Gebäudeseite symmetrisch angeordnet. Eine kunstvoll wie ein Korkenzieher in die Höhe gezogene Wendeltreppe führt zu den 2 höheren Etagen. 2 Jahre lang hat der spanische Professor Galdric Santana das Haus mitten im Wald vor den Pyrenäen untersucht. Für ihn steht jetzt fest, das Wichtigste ist, dass diese Längsachse allein ausreicht, um die Stockwerke zu tragen. Gewölbe haben Architekten auch schon im 19. Jahrhundert gezeichnet, aber Antonio Gaudí lässt das Gewölbe die höheren Stockwerke tragen. So etwas hat sich zu dieser Zeit nur er getraut. Die Stockwerke sind aufgrund der markanten Form der Außenwände nicht gleich groß, sondern werden kleiner. Diese Technik wurde nur von Gaudí verwendet. Der Professor von der Polytechnischen Universität von Katalonien hat nach den Bauplänen gesucht und nach Schriftsätzen aus der Bauzeit zwischen 1902 und 1908. Aber die gibt es nicht. So ist die Art, wie das Haus in den Pyrenäen angelegt ist, für Santana der einzige Hinweis darauf, dass Gaudí das Haus entworfen hat und nicht etwa seine Schüler. Die haben jedoch das ursprüngliche Projekt ein wenig verwässert.
Der Entwurf ist so gewagt, so neu, es gab keine Präzedenzfälle dafür. Und es steht seit über 100 Jahren hier ohne Probleme. Aber dieser Ort hier ist weit weg von Barcelona. Gaudí hatte in jenen Jahren viele Aufträge. Darum hat er den Bau nicht selbst geleitet. Und seine Schüler haben seinen Berechnungen misstraut. Sie haben überflüssige, tragende Wände eingezogen. Dabei hatte die Form als Gewölbe den Zweck, die Struktur des Hauses zu tragen, die Balken für die oberen Stockwerke. Wegen dieser Änderungen wird Gaudí auch nicht gesagt haben, seht her, das Haus habe ich gebaut. Bekannt ist schon lange, das Chalet de Catlaras wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Auftrag von Eusebi Güell errichtet. Er war ein enger Freund und Mäzen Gaudis. Für ihn baute der Architekt den berühmten Park Güell in Barcelona. Güell besaß in der Nähe des Orts eine Kohlemine und eine Zementfabrik. Die Ingenieure lebten in dem Gebäude mit ihren Familien. Dass Gaudí hinter dem Bau steht, überrascht im Dorf Pobla de Lillet niemanden, auch Restaurantbetreiber Marc Rovira nicht. Wir haben schon immer gewusst, dass dieses Haus von Gaudí ist, ebenso wie der Park hier im Dorf. Nach und nach wurde es auch in Katalonien bekannt, aber bislang ist niemand hergekommen, der das bestätigt hätte. Jetzt haben sie uns recht gegeben. Die Menschen am Ort kennen das Haus auch deshalb so gut, weil es weiter genutzt wurde, als Mine und Zementwerk längst stillgelegt waren. Auch der Wirt hat daran gute Erinnerungen. Das liegt ja mitten im Gebirge und war ein Landschulheim. Ich selbst war dort im Ferienlager. Es gab Stockbetten und Duschen, eine Küche. Wir haben dort viel Zeit im Freien verbracht. Mit der offiziellen Anerkennung als Gebäude Gaudís hoffen die Menschen im Pobla de Lillet natürlich auch von der Strahlkraft des Architekten zu profitieren, dessen 100. Todestag Spanien in diesem Jahr begeht und dessen berühmtestes Bauwerk, die Kirche Sagrada Familia in Barcelona, jedes Jahr fast 5 Millionen Besucherinnen und Besucher anzieht. Ganz so viele sollen es im Pobla de Lillet dann aber doch nicht werden, hofft Enric Pla, der Bürgermeister. Unsere Gärten werden schon von 40.000 Menschen im Jahr besucht und wir haben ja auch noch den Tourismuszug zu der alten Zementfabrik, die die industrielle Revolution hier dokumentiert. Wir freuen uns natürlich, dass jetzt auch Gaudís Chalet hier weitere Leute anzieht, aber wir wollen auch nicht den dörflichen Charakter verlieren, unsere Art, hier zu leben. Gegen die berühmten Gaudí-Gebäude in Barcelona wirke das Chalet de Catlaràs auch recht klein, sagt Architekturprofessor Galdric Santana. Aber im Gesamtwerk Gaudís dürfe es nicht unterschätzt werden. Dieses Werk ist eine Synthese von Gaudís damaligem Verständnis von Architektur. Die Formen, die sich an die Natur anlehnen. Er hat hier an einem Ort gebaut, an dem er sich völlig frei fühlen konnte. Nicht in einer städtischen Umgebung mit anderen umliegenden Gebäuden. Er hatte alle Freiheiten für sein eigenes, modernes Verständnis von Architektur.
Ja, ein neues Reiseziel für Fans des Architekten Antoni Gaudí. Bleibt noch Zeit für die Kulturpresseschau heute von und mit Gregor Sander.
Bei der legendären Richard III. Inszenierung an der Berliner Schaubühne flog Lars Eidinger am Donnerstag der Degen aus der Hand, wie Rüdiger Schaper im Berliner Tagesspiegel berichtet. Der Griff traf eine Zuschauerin in der ersten Reihe am Kopf. Eidinger unterbrach sofort, das Saallicht ging an, die anwesende Theaterärztin kümmerte sich um die Verletzte. Ein Krankenwagen musste nicht gerufen werden. Trotzdem fragt der Tagesspiegelkritiker, sind Theater gefährliche Orte? Er gibt dann aber sofort Entwarnung. Unfälle mit Zuschauern seien im Theater äußerst selten. Gefährlich ist es eigentlich nur auf der Bühne. Im Teatro Lux in Pisa strangulierte sich 2016 ein Schauspieler versehentlich bei der Darstellung einer Selbstmordszene. Er starb später im Krankenhaus. Cate Blanchett kam mit einer leichten Wunde davon, als ihr 2009 während einer Aufführung ein Radiogerät an den Kopf flog. Auch das ein Versehen. Also lautet Sharpers Gefährlichkeitsfazit: Theater ist Fiktion, aber Theater ist auch live. Die Grenze wird manchmal radikal und bewusst überschritten. Die Grenze einer Kunstkritik überschreitet Jörg Thaddäus in der Süddeutschen Zeitung, und zwar auch radikal und bewusst. Er war in der Ausstellung »Wie man lebt, wo man lebt« mit Fotografien von Brigitte Krämer in Essen. Doch die Fotos von Buden in Bochum und Kleingartenanlagen in Gelsenkirchen führen ihn zu der erstaunlichen Erkenntnis. ARD und ZDF sollten ihre Talkshows aus Dortmund senden, statt aus Berlin. Schon gäbe es Cooleres zu reflektieren als Eigenheimbesitzer aus Brandenburg, die genug haben von der Demokratie. Eine Ode an den Westen der Republik. Leider erfährt man in dieser Ode sehr wenig über die Fotos von Brigitte Krämer, dafür aber sehr viel darüber, welche Assoziationen sie bei Thaddäus hervorrufen, und das klingt beispielsweise so. Dann sollte sich Jesse Wellmer ein Kamerateam schnappen und mal nicht einen wohlhabenden Oststrat in Graal-Müritz fragen, was ihn an der Demokratie nervt. Sie könnte in Essen durch die Ungetüme von Hallen gehen, in denen momentan auch die Bilder von Brigitte Krämer hängen, die ehemalige Zeche Zollverein. So poltert sich der in Dortmund geborene SZ-Kritiker durch seinen anekdotenreichen Text und kommt am Ende zu folgendem Urteil über die Fotos, die er eigentlich gar nicht beschrieben hat. Der Mensch tief im Westen, der es sich mit der ortstypischen Selbstvergessenheit im Hässlichen schön macht. Die ganze Kraft, der Geist und die Hoffnung, für die der deutsche Westen unverändert steht, lässt sich wahrscheinlich nicht fotografieren. Unzufrieden zeigt sich auch Jannis Koltermann in der Frankfurter Allgemeinzeitung, allerdings mit der persönlichen Anrede. Der Energieanbieter teilt mit, deine Rechnung ist online. Und das Museum verspricht, du bist Teil der Geschichte. In diesen Situationen wäre vor 60 und vermutlich noch vor 20 Jahren das Sie üblich gewesen. Und noch früher, man ahnt es, war alles noch viel besser. Ursprünglich gab es im Deutschen nur das Du, ehe sich im Hochmittelalter das Ihr als höflichere Anrede für und unter Adligen herausbildete. Um 1600 kam das Er-Sie, dritte Person Singular, um 1700 das Sie, dritte Person Plural, als jeweils noch ehrerbietigere Formen hinzu. Hoffnung setzt der FAZ-Autor ausgerechnet in die Gen Z. Unter den Anfang 20-Jährigen befindet sich Umfragen zufolge jedenfalls nicht nur der höchste Anteil universeller Duzer, sondern auch die größte Gruppe überzeugter Siezer. Dieser Generation sehr nah ist Clara Dünkler, die Volontärin der Taz. Sie macht uns auf ein neues Phänomen aufmerksam, die Catch-up-Culture, die sie so erklärt. Anstatt das Leben gemeinsam zu erleben, erzählen wir uns nur noch gegenseitig davon. Diese Erkenntnis übertitelt sie mit der vermutlich längsten Überschrift der Feuilletons vom Sonnabend, die wir voll und ganz fühlen. Ich möchte an deinem Leben teilhaben und nicht bloß alle paar Wochen ein Update im Café bekommen.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.